Dieses Lied kam also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in etwa raus zu der Zeit, als ich Jesus kennengelernt habe. Das nun schon fast 30 Jahre her. Ist tatsächlich zu einem meiner Lieblingslieder geworden. Ich schätze ja sonst sehr die ganz alten Lieder, aber natürlich für heutige Verhältnisse ist das ja auch schon ein altes Lied. Aber es ist relativ kurz, ich mag auch gerne lange, aber es ist eben alles drin. Finde ich, das ist eine große Klasse. Und darin wird auch so diese Sehnsucht ausgedrückt, die auch in unserer Jahreslosung aufgenommen wird. Willkommen sein, nicht ausgeschlossen werden. Und zwar nicht nur, wenn ich erstmal so weit bin, sondern so wie ich bin und jetzt. Anerkannt werden. Nicht für meine Leistungen, sondern für mich, für das, was ich bin. Für jemanden etwas Besonderes sein und das am besten nicht verlieren können. Gewollt sein. Vorgestern gab es mal wieder den Moment, mit den Teenagern muss man ja immer gucken, wie man mit ihnen spricht. Die wollen ja vieles nicht mehr, was früher mal gut war zwischen Eltern und Kindern, so mit in den Arm nehmen und so. Aber wir hatten mal wieder so ein Gespräch und ich sagte ihnen, weil es da irgendwie darum ging, dass jemand ein Kind loswerden wollte, habe ich ihnen gesagt, wir haben euch gewollt. Das hat mich gleich an die Jahreslosung erinnert. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nehmt euch ruhig heute mal, ich sage jetzt einfach mal, 10 Minuten Zeit und lasst das mal auf euch wirken heute Nachmittag. Ob euch dann einfällt, was in der Predigt dazu gesagt wurde, ist hier gar nicht so entscheidend, sondern dass man das mal auf sich wirken lässt. Zwei Begebenheiten fielen mir ein, wo ich das mit etwas ganz Natürlichem verbinden konnte und es blieb nicht nur beim Natürlichen. Vor etlichen Jahren, das ist schon, muss vor 1996 gewesen sein, also über 25 Jahre her, bin ich mit Freunden, die ich einmal im Jahr heute noch treffe, zwar noch einige mehr, aber die waren jedenfalls auch dabei, sind wir von Eutin, da sind wir mit dem Zug hingefahren, zum Bungsberg gewandert. Da habe ich das schon mal erzählt, diese Tour ist besonders in Erinnerung, weil ich mich da besonders lächerlich gemacht habe. Ich kam mit einer Reisetasche zu einer Wanderung. Ja, erst dachte ich, geht auch alles, aber dann wurde es recht mühsam im Laufe der Zeit. Die anderen hatten alle einen Rucksack. Natürlich besser. Jedenfalls, wir haben dort dann am Bungsberg auf einem Bauernhof gefragt, ob wir dort übernachten könnten. Das war so auch unser Plan. Irgendwo so auf dem Heuboden. Und wir durften das. War für mich was völlig Neues. Hätte ich auch nie gemacht, wenn meine Freunde nicht auf die Idee gekommen wären, dort einfach zu fragen. Von dieser Nacht erzählen wir uns heute noch Dinge. Da hat jemand gesagt, ja, wer zu mir kommt, der darf hier auch eine Nacht bleiben und hat uns damit echt was Gutes getan. Die zweite Begebenheit, gar nicht so viel später in meinem Studium, Theologiestudium, und ich saß bei zwei älteren Semestern, die waren schon in ihrem letzten Jahr, ich war im ersten Jahr, und wir sprachen so über dies und jenes und über Jesus und auch über manches, was mir schwer fiel. Und dann sagte am Ende einer der beiden im Blick auf ihr Zimmer, und Matthias, denk dran, diese Tür ist offen, auch wenn sie geschlossen ist. Diese Tür ist offen, auch wenn sie geschlossen ist. Also für mich, meinte er, das heißt, ich könnte jederzeit kommen. Was für eine Einladung. Der hat mir noch manches andere mitgegeben. Ist eine gute Beziehung geworden. Mich hat das dazu geführt, diese Predigt zu überschreiben mit... Achso, du musst erst noch... Entschuldigung, ich habe dir das wieder weggemacht. Ja, jetzt sabotiere ich den Techniker ein bisschen. Herzlich willkommen bei Jesus. Herzlich willkommen bei Jesus. Die Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, wird bei Luther, also in der Luther-Übersetzung von 2017, so übersetzt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Man versucht ja immer, das sprachlich so hinzukriegen, dass es möglichst für alle gleich verständlich wird. Dass man ihm hinausstoßen, ist tatsächlich sachlich, was den Wortlaut angeht, treffend. Das hinaus wird sogar noch doppelt betont, also wird sogar noch betont. Sogar doppelt verwendet, ich werde nachher nochmal drauf eingehen. Ich habe selbst für mich mal die Übersetzung angefertigt, damit man so ein bisschen den Charakter des Satzes auch deutlicher merkt. Den zu mir Kommenden, man könnte auch sagen, die zu mir Kommende, das ist jetzt nicht erheblich, werde ich auf keinen Fall hinauswerfen. Auf keinen Fall kommt jetzt noch dazu, zu dem, was ich eben schon sagte, und das ist dort auch gemeint, es handelt sich um eine doppelte Verneinung. Das wollte ich einmal betonen, damit man das auch wahrnimmt, vielleicht auch beim drüber nachdenken nochmal wahrnimmt. Das nicht ist unterstrichen. Das ist eine doppelte Verneinung. Das heißt, auf gar keinen Fall. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Finde ich klasse. Ich möchte uns einmal den direkten Zusammenhang lesen. Das ist eine berühmte Rede von Jesus Christus, nachdem er erst 5000 Männer, alle anderen wurden nicht mitgezählt, aber also etliche tausend Leute satt gemacht hat mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dann die Jünger losgeschickt hat, sie sollten mal auf den See fahren und dort kamen sie in den Sturm. Und dann haben die eine besondere Erfahrung mit Jesus gemacht, nämlich, dass er auch den Wind und die Wellen ruhig bekommt, wenn sie eigentlich unser Leben beenden würden jetzt. Und dann gibt es da das Geschehen, dass die Leute irgendwie merken, Jesus ist nicht mehr hier, sie gehen dann um den See Genezareth und lauern ihm dort auf, wo er mit dem Boot hinfährt mit seinen Jüngern. Und er hält dort wieder eine Rede. Und in dieser Rede spricht er Sachen, die bis heute noch Menschen, die nicht an Gott glauben wollen, aufstoßen. Die bis heute Ärger verursachen. Solche Sätze wie, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt und so weiter. Die man aus meiner Sicht, wenn man den Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments und dessen, was Jesus sagt, dann gut verstehen kann. Aber die eben, wenn man sie isoliert betrachtet, ziemlich aufstoßen können. Was soll denn das? Besonders aufgeregt haben die Leute sich darüber, dass Jesus in dieser Rede deutlich macht, ich bin der, der das Leben schenkt und ich bin der, um den es geht. Mit diesen Sätzen macht er das zum Beispiel, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, da haben wir es, wer kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, offensichtlich gleichbedeutend mit kommen, den wird nimmermehr, also nie mehr dürsten. Der wird keinen Durst mehr haben. Von jetzt an nicht mehr. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Und dann kommt der Satz, zu dem unsere Jahreslosung gehört und man hat dort einfach den ersten Teil weggenommen. Aus guten Gründen, wenn es um so ein Jahresmotto geht, aber wir sollten den vor Augen haben. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So gehört das eigentlich zusammen. Ich möchte das ein bisschen erklären und uns hoffentlich veranschaulichen, in 3 Teilen. Herzlich willkommen bei Jesus. Das ist erstens eine Klärung, zweitens eine Einladung und drittens eine Herausforderung. Die Klärung. Da wäre zunächst mal der Punkt, alles liegt an Gott. Alles dreht sich um Gott. Gott hat alles in der Hand. Das wird mit diesen Worten, die sich um die Jahreslosung befinden, deutlich gemacht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Das ist die Einleitung dafür. Und wer zu mir kommt, den oder die werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Entschuldigung, was soll das denn? Ich habe doch eine freie Entscheidung. Wir haben schon mal über das Thema Erwählung gesprochen, Prädestination auch theologisch genannt. Können das nicht alles jetzt nochmal machen, beziehungsweise haben das auch gar nicht in aller Ausführlichkeit. Das werde ich machen, wenn wir uns diesen Worten mal im Bibelgespräch widmen. Dann gehen wir darauf nochmal ein. Herzliche Einladung schon mal dazu. Aber erstmal sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Offensichtlich sonst niemand. Alles liegt an Gott. Das mutet Jesus uns zu. Er fordert uns damit heraus. Auch Herausforderung kommt ja später. Aber das muss klargestellt werden, sagt Jesus. Da kommt gar keiner von sich aus. Hat der Mensch gar nicht die Möglichkeit zu. Die mitgelaufenen Jünger, da waren etliche offensichtlich dabei. Die ganzen Leute da, die da auch waren und auch noch Jünger, also Leute, die auch mehr mit ihm gegangen sind. Die waren alle irgendwie bei Jesus. Nach dieser Rede, es sind ganz berühmte Dinge, lest Johannes 6 auch gerne mal in Ruhe, nach dieser Rede sind nur noch die 12 übrig. Und die fragt Jesus, wollt ihr nicht auch weggehen? Die anderen bleiben nicht da, nach dieser Rede, weil die sich so darüber aufregen, was der hier sagt, dass sie sagen, das kann ja kein Mensch ertragen. Ich bin ja froh, dass ihr wenigstens hier noch brav sitzt, wo ich am Predigen bin. Wenigstens das, man weiß ja nicht, wie es innerlich aussieht. Aber Jesus hat also, und das ist der Zusammenhang dieser Worte, Jesus hat da einen totalen Misserfolg im Sinne seines Herzenswunsches erlebt. Menschlich gesehen. Aus Gottes Sicht nicht. Denn alles liegt an Gott. Es kann gar keiner kommen, außer der Vater gibt ihm Jesus, Jesus sagt auch später, außer der Vater ziehe denjenigen zu mir, sagt er dann von sich. Offensichtlich waren all diese Leute, die dann gegangen sind und nicht später noch irgendwie wieder bei Jesus gelandet sind, was ja nicht im Einzelnen alles aufgeschlüsselt wird, aber die waren offensichtlich irgendwie bei Jesus und doch nicht bei ihm. Sie sind ihm nicht nachgefolgt. Haben nicht die Gemeinschaft mit ihm aufgenommen. Sie haben möglicherweise so getan, als wäre er ganz wichtig. Das kann man ja auch machen, wenn man im Gottesdienst ist. Also, dann denkt jeder, man ist total gläubig. Wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst rennt, wer macht denn das sonst? Da habe ich schon von ganz vielen Leuten, ich kann ja auch glauben, ohne jeden Sonntag in den Gottesdienst zu rennen, aber ich sage mal, bei denen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst rennen, hat man ja wohl überhaupt keinen Zweifel. Das sind alles Äußerlichkeiten, die ich für sehr gut halte. Sonst würde ich nicht in einen Gottesdienst gehen. Aber man kann so tun, als wäre Jesus ganz wichtig und es geht einem doch dabei überhaupt nicht um Jesus. Kann sein, dass ich einfach auch in den Himmel kommen will, was ein hohes Ziel ist. Beim Thema, dass Gott das alles in der Hand hat, wird uns vielleicht mulmig. Dass Gott entscheidet, ob du gerettet wirst oder nicht, das könnte uns mulmig werden. Wenn es uns mulmig wird, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir Gott vielleicht doch noch nicht so ganz über den Weg trauen. Deswegen wollen wir ja auch von niemandem sonst abhängig sein. Das ist schlecht, abhängig sein, finden wir. Das ganze Leben besteht aus Abhängigkeiten, aber wir tun mal so, als wären wir selbstständig und nur uns selbst ausgeliefert. Denn nur bei uns angeblich können wir uns ja sicher sein. Wer macht es denn sonst gut mit mir, wenn nicht ich selbst? Und dann gucken wir mal unser Leben an und gucken doch mal einen Moment hin, wie gut wir es nun wirklich gemacht haben. Und was davon, was wir wirklich gut finden, ist denn nicht ein Geschenk gewesen? Wo haben wir denn wirklich Einfluss drauf gehabt? Jesus hat kein Problem damit gehabt, dass alles am Vater liegt. Er hat als Mensch gelebt und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, in allem vom Vater abhängig zu sein. Und wenn er uns hier sagt, dass es von Gott abhängt, ob wir mit ihm leben können oder nicht, dann will er uns damit nicht entmündigen, im Sinne von, du hast damit nichts zu tun, sonst würde er ja nicht zum Glauben einladen und auch nicht dazu, wer zu mir kommt. Dann will er damit deutlich machen, du kannst dir nicht auf die Schulter klopfen, dass du glaubst. Ist kein Grund, schon gar nicht auf irgendwen herabzusehen und zu sagen, Mensch, ist der dumm, dass der das nicht tut. Und wir werden uns auch am Ende der Tage nicht schulterzuckend vor Gott stellen können und sagen, du hast mich ja nicht erwählt. Wen wundert es jetzt, dass ich nicht bei dir bin? Einladung gibt es genug. Und deswegen ist es mit der Erwählung keine Sache, die wir verstandesmäßig in den Griff bekommen. Um etwa sogar noch Gott in den Griff zu bekommen, damit er funktionieren muss, wie ich mir das wünsche. Nein, Erwählung ist dazu da, dass Gott uns in die Hand bekommt. Dass wir uns ihm tatsächlich anvertrauen und sagen, mach du es doch bitte gut mit mir. Und wenn du jetzt die Frage hast, ob du wohl zu Jesus kommen darfst, gilt erstens, du kannst dich ja an Gott wenden und mit ihm darüber sprechen. Dann bitte ihn doch, dich zu ziehen, wenn schon alles von ihm abhängt. Und das Zweite ist, dann höre doch hin, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen. In meinem Leben hat sich da im Laufe der Jahre nach vielen Zweifeln an mir selber, also ich würde mich nicht nehmen, wenn ich nicht ausgerechnet Gott wäre, wenn es auf mich jetzt ankäme. Ich würde auch keinen Pfifferling auf mich geben, dass ich das schaffe, irgendwas, was auch immer, ist mir völlig egal. Ich würde für mich nicht die Hand ins Feuer legen, aber einer hat sich aufs Kreuz legen lassen für mich. Das ist das Einzige, was ich habe, das ist das Einzige. Nichts anderes habe ich, aber das habe ich. Und das wirst du mir auch nicht nehmen, so sehr du daran zweifelst, dass Gott mich im Himmel bei sich haben sollte. Und wenn du Gott sagst, pass mal auf, wenn der Meier da auftaucht, ne, dann mache ich da nicht mit, kannst du jetzt entscheiden. Dann sagt er, ja, dann bist du eben nicht dabei. So wichtig bin ich dem. Aber so wichtig bist du ihm auch. Wenn ich ihm sage, mit dem oder der will ich nicht, dann sagt er, ja, kannst du jetzt überlegen, ob du mitmachen willst oder nicht. Ich habe mir die aber ausgesucht. Und das ist keine Qualitätsaussage. Es kommt nur aus seiner Liebe. Und wir müssen jetzt entdecken, haben Grenzen. Dahinter gucken wir nicht. Der berühmte Prediger aus dem 18. Jahrhundert, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, hat das mal so beschrieben. Wir werden eingeladen zu glauben und gehen durch die Tür und es war unsere Entscheidung. Und dann gucken wir von hinten auf den Türrahmen oben und dann steht da, erwählt, bevor es die Welt gab. Das war die Wirklichkeit, die Wahrheit dahinter. Und wir müssen es jetzt nicht mehr auseinander dividieren. Du bist eingeladen. Und Jesus, es kommt mir fast vor, ob Jesus den Misserfolg, den er hier bei dieser Predigt hat, erklärt. Warum wenden die sich denn gleich alle ab, wenn er fertig ist? Er weiß es ja vorher schon und sagt die Dinge trotzdem. Ja, ich sage ja manches nicht, weil ich mich verhut, das könnten die Leute mir übel nehmen oder sie könnten damit nicht umgehen können oder so. Jesus sagt das einfach, weil er weiß, die müssen es jetzt hören. Er hat es auch für uns heute gesagt. Und er erklärt uns, woran es liegt, dass sich so viele abwenden. Vielleicht kamen die ja später noch dazu, das wissen wir wie bereits nicht. Aber mich hat Gott mal wieder erwischt, das hat ja in meiner Kur schon angefangen, dass er meine Enttäuschung aufs Korn nimmt darüber, dass hier nicht schon 150 Leute sitzen und unser Haus längst zu klein ist, weil die Leute Jesus kennengelernt haben. Ja, da müht man sich und arbeitet ihr ja hier schon viel länger als ich vielleicht. Und es sind wenige. Wo ist das Problem, sagt Jesus. Womit hast du ein Problem? Es liegt doch an mir. Der Vater hat es in der Hand. Nun reg dich mal nicht auf. Nun lass dich auch mal nicht entmutigen. Wie sagte mir Klaus Göttler, jetzt Generalsekretär des Deutschen Missionsverbandes, Matthias, wir verkündigen nicht, weil wir Erfolg haben, sondern weil Jesus uns beauftragt. Punkt. Erklärung. Zweite Klärung, die vorgenommen wird, nur durch Jesus werden wir gerettet. Diese Worte im Umfeld der Jahreslosung machen deutlich, nur durch Jesus. Und da regen sich die Gemüter auf. Auch schon bei der Predigt, ja. Dass wir angeblich gerettet werden dadurch, dass er sein Leben für uns gibt. An unserer Stelle, zu unseren Gunsten, stirbt. Da wird sich drüber aufgeregt. Aber das ist der Weg. Und dann finden wir, damit es in unseren Verstand reinpasst, wir machen das Große, dass Gott seinen Sohn für uns gibt, schön klein, damit es in den menschlichen Kopf passt. Ja, und sagen, oh, das hätte Gott auch anders machen können, er hat sich nun mal so ausgesucht. Was ist das für ein Unsinn? Woher wollen wir denn wissen, ob Gott das anders hätte machen können? Der hat das Wertvollste für dich und mich gegeben. Meinen wir, es hätte einen anderen Weg gegeben, aber das bist du ihm wert. Das gilt es zu klären, sagt Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und so ist es ja gemeint, wer das glaubend in sich aufnimmt, wird davon, so wie die Nahrung uns ernährt, auch verändert und ernährt. Ja, der hat das ewige Leben. Andere nicht. Und das hat jetzt, da möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen auf dieses Wort hinauswerfen. Abweisen finde ich total gut, weil es so passt zu dem Mensch, du bist eingeladen und du wirst an der Tür nicht abgewiesen. So wie wir auf dem Bungsberg, beim Bungsberg von den Bauern nicht abgewiesen worden sind. Oder ich selbst an der geschlossenen Tür noch glauben sollte, die ist eigentlich offen, du musst nur durchgehen. Bei meinen Mitstudierenden. Aber hinauswerfen klingt auch noch wie in den Gleichnissen, die wir von Jesus kennen. Da werden Leute hinausgeworfen, dahin, wo Heulen und Zähneklappern ist. Einer zum Beispiel, weil er nicht das richtige Gewand anhat. Klingt für unsere Verhältnisse ganz komisch. Das Gewand wurde an der Tür demjenigen, der eingeladen ist, gegeben. Und er hat es nicht angezogen. Ja, wir denken, wir können vor Gott auftauchen, wie wir uns das vorstellen. Und dann nehmen wir unsere Pokale mit und unsere ganzen Abschlüsse, was wir alles haben, habe ich alles fein säuberlich aufgehoben, so irgendwelche Titel. Vielleicht nehmen wir noch unsere Bankkarte mit, weil wir denken, Mensch, das muss doch auch irgendwas wert sein. So wie da in dem Witz, wo jemand bei Petrus auftaucht und Gold bei sich hat, Goldbarren. Und dann sagt Petrus ihm, das kannst du nicht mitnehmen. Ach, bitte, 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 einen. Lass mich doch einen mitnehmen, mein ganzes Gold und so. Na gut, dann nimm einen mit. Und dann wird er ausgelacht im Himmel. Wieso lacht ihr denn mich denn alle aus? Ja, du hast Straßenpflaster mitgenommen. So. Ja, aber wir denken, wir kommen zu Gott, wie wir uns das vorstellen. Nein, sagt Jesus. Nur wie Gott sich das gedacht hat. Und wie er das gemacht hat. Und jetzt zu hören, wer zu mir kommt, der wird nicht rausgeworfen. Der wird nicht nur an der Tür abgewiesen, sondern der wird auch nicht, wenn er schon drin ist, wieder rausgeworfen. Das ist doch großartig, finde ich. Dritte Klärung. Wer kommt, ist bei Jesus willkommen und kann bleiben. Wer kommt, ist bei Jesus willkommen und kann bleiben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du die Frage hast, ob Gott dich retten kann, damit du bei ihm sein kannst, dann gilt die Einladung von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ob du erwählt bist, könnte man andererseits sagen. Merkst du daran, ob du am liebsten bei Jesus wärst? Mit ihm verbunden und in ihm geborgen und für ihn verfügbar. Ja, dann komm doch. Und wenn du die Frage hast, ob dein Bei-Gott-Sein-Willen überhaupt echt, Bei-Gott-Sein-Wollen überhaupt echt ist, ich habe da mitunter so meine Zweifel bei mir, und ob das ausreicht, dann kannst du es ihm doch sagen. Er kann dich ziehen. Du lebst nicht davon, was du mitbringst, sondern was er dir entgegenbringt. Zu einem Pastor kam vor Jahren ein Mann, der dann später zu einer tragenden Säule dieser Gemeinde wurde. Und er sagte: Wenn Sie wüssten, was ich für einer bin. Ich möchte, dass, wenn Sie mir in dieser Gemeinde einen Dienst anvertrauen, Sie wissen, auf welch tönerne Füße Sie die ganze Sache stellen. Der Pastor schildert dann seine Gedanken. Ja, ist es je anders gewesen? Gibt es auch nur einen einzigen Fuß in der Gemeinde, der nicht tönern ist, also den man ganz schnell wieder kaputt kriegt? Und dann sagt er, passen Sie darum auf, bevor Sie eine Person in der Gemeinde allzu hoch bejubeln. Sie provozieren dann damit nur einen umso höheren Sturz. Die Gemeinde Jesu ist nur auf tönerne Füße gebaut. Und wer so ehrlich mit sich umgehen kann, wer so ehrlich vor Gott ist und wer da, wo es angebracht ist, auch so ehrlich vor Menschen ist, zum Beispiel wie hier bei dem Pastor, vor den Verantwortlichen, der darf kommen, der darf mitmachen, denn es liegt letztlich nicht an ihm. Das sind die Klärungen, die mit diesen Worten verbunden sind. Und jetzt können wir uns dem zweiten Punkt nähern, denn die Worte von Jesus sind eine deutliche Einladung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jeder, der kommt, ist willkommen. Vor 2 Jahren hat die Gruppe Fanta 4 eine ganz interessante Aktion gestartet und ihre Tickets bei Aldi verkauft und nicht mehr in irgendwelchen Konzertagenturen und so. Das Ziel war unter anderem, dass nicht lauter Unternehmer, die damit Geld verdienen, dass sie diese Ticketkarten schnell kaufen, dann wirkt das Konzert ausverkauft und dann verkaufen sie die teuer weiter, diese Karten. So funktioniert das offensichtlich. Manchmal denkt man so mal, wo sind wir eigentlich? Aber so läuft der Kapitalismus. Und die wollten das durchbrechen und haben deshalb diese Aktion gestartet. Sie verkaufen das mal da, wo alle hingehen. Und die Aktion nannte sich Exklusiv für alle. Man muss ja mal hinhören. Man muss sich das mal einen Moment gönnen. Exklusiv, also ausschließend für alle. Das finde ich total passend. Diese Einladung von Jesus ist exklusiv. Wer kommt? Aber sie ist an alle gerichtet. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und Gott lädt nicht nur alle ein, seine Tickets kosten auch noch nicht mal was. Die kosten gar nichts. Doch, sie haben einen was gekostet. Und die haben ihn was gekostet, nämlich seinen Sohn. Er hat schon alles bezahlt, als er Jesus vor uns am Kreuz hat sterben lassen. Und seit Jesus von den Toten auferstanden ist, geht er unsichtbar durch unsere Welt und lädt ein. Und es geht darum, dass wir kommen. Man wird in die Gemeinschaft mit Jesus nicht gezwungen. Man wird auch nicht einfach einverleibt, weil man nicht schnell genug auf den Baum gekommen ist oder so, sondern man wird eingeladen und man darf der Einladung folgen. Die Pfarrerin in Rente, Bärbel Wilde, erzählte von einer Begegnung in ihrer aktiven Pfarrerszeit. Bei Pfarrern, erlebe ich auch öfter mal, klingeln ja auch so Tippelbrüder an die Haustür. Und dann steht vor ihr ein etwa 60-jähriger Mann. Sie riecht seine Alkoholfahne schon von Ferne. Er will Geld und sie weiß auch, dass er sofort in Alkohol umsetzen wird. Sie unterhält sich ein bisschen mit ihm. Obwohl ihr ein Gespräch über Gott mit einem Betrunkenen eigentlich nicht viel Sinn ergibt, kommt aus ihr die Frage heraus, wissen Sie eigentlich, dass Gott Sie liebt? Dann schweigt er einen Moment und sieht sie an und fragt, glauben Sie wirklich, dass Gott so ein versoffenes Schwein wie mich liebt? Nach einer kurzen Bedenkzeit sagt sie aus voller Überzeugung, ja, das glaube ich. Er freut sich, wenn Sie zu ihm kommen. Kommen heißt ja, wenn wir es bei den Worten vorhin nochmal verfolgt haben, beim Zusammenhang, heißt ja Glauben. Wird synonym verwendet, wo es um Hunger und Durst ging. Zum Kommen gehört also dazu, dass man sich mal klar macht, ob man das will, Jesus gehören. Zu Jesus gehören. Ernst nehmen, dass es nötig war, dass er für mich stirbt. und es gelten lassen. Bereit sein zu erkennen, wie es wirklich um mich bestellt ist, dass nämlich mit mir nichts anzustellen ist, dass keine Hoffnung besteht, dass ich irgendwie da selbst hinkomme oder rauskomme oder wie auch immer. Und Schuld bekennen. Vor Gott und wo angebracht, wie gesagt, vor Menschen. Und Jesus ausdrücken, dass ich nun ihm gehören und auf ihn hören will. Das heißt kommen. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken, glauben und davon innerlich ernährt werden, Rettung und Vergebung durch seinen Tod und durch seine Auferstehung erfahren. Da erzählt jemand von einem Unternehmer aus Österreich. Der hat auf einer Konferenz gesprochen und jungen Menschen erzählt, war dann inzwischen ein Motivationsredner und erfolgreicher Kaufmann und hat dann erzählt, dass er als junger Mensch ein Zombie-Gesicht hatte. Einer der schwersten Neurodermitis-Fälle im deutschsprachigen Raum. Er zeigte Bilder. Und der Pastor hier schreibt, das war schockierend, wenn man das gesehen hat. Unzählige Therapien und Behandlungsversuche, er war völlig entstellt. 17 Jahre lang, ohne Hoffnung auf Heilung. Und dann wollte er sich in seiner Heimatstadt Salzburg das Leben nehmen. Ein 17 Jahre alter junger Mann will Schluss machen. Und er geht auf den Mönchsberg. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt Salzburg und man kann sich hervorragend herunterstürzen. Und dann wollte er sich am Geländer abstoßen und klebt fest. Klebt am Geländer fest, kommt nicht weg. Und dann fällt ihm ein, dass seine Freunde ihm von Jesus Christus erzählt haben. Und es ist ihm, als ob er eine Stimme hört, die sagt ihm, vertraue mir dein Leben mit deiner Not an. Er hat nicht versprochen, du wirst gesund werden. Es kann ja so und so sein, je nachdem, wie Gott es für uns für das Beste hält. Aber der vertraut sich tatsächlich Jesus Christus an. Er betet zu Jesus und sagt ihm, dass er ihm gehören will. Und als er dann so entdeckt, was er an Jesus hat, wird die Verbitterung über sein Leben und die Ängste vor der Zukunft, der Hass auf manche Mitmenschen, all das wird bewältigt. Er wird frei. Dann wird er zu allem auch noch von seiner Krankheit geheilt. Dann wollte er erstmal sein altes Leben nachholen, was er irgendwie alles verpasst hat, und merkte dann aber, nee, so ist das Leben nicht. Und dann habe ich mich auf eine wirkliche Beziehung zu Jesus eingelassen, sagt er. Und er fasste den Entschluss, wo immer ich die Möglichkeit habe, will ich jetzt weiter sagen, wie Jesus mein Leben reich gemacht und mich verändert hat. Das führt uns zu dem Dritten, was die Worte von Jesus darstellen. Es ist nämlich auch eine Herausforderung. Komm und folge mir nach, hat Jesus ja seinen ersten Jüngern gesagt. Matthäus 4 können wir es nachlesen. Das heißt also, zu Jesus kommen heißt, ich wechsle meinen Standort. Ich verlasse mich auf Jesus. Das ist ein schönes Wortspiel. Ich verlasse mich und verlasse mich auf Jesus. Ich lebe nicht mehr davon, was ich bin und habe, sondern was ich in Jesus bin und habe und was er aus mir macht. Und mit mir macht und was er schenkt und mit mir vorhat. Er erzählt der gleiche, der von der Sache eben erzählt hat, zum Beispiel von einem 79 Jahre alten Mann, der die 79 Jahre ohne Jesus gelebt hat, hatte schon etliche Jahre einen richtig dicken Freund, 20 Jahre jünger, Der hat ihm immer von Jesus erzählt und davon, dass es wichtig ist, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben, dass man da Vergebung der Sünden erfährt und so. Und er sagte, das brauche ich alles nicht. Ich gehe ja in die Kirche und Sündenvergebung ist was für andere. Und die beiden gehen, wie sie das oft gemacht haben, Skifahren zusammen und geraten in eine Lawine. Und der Lois, dieser alte Mann, kann irgendwie das hinbekommen, dass er auf der Lawine schwimmt oder mit der Lawine mitschwimmt und am Ende rauskommt. Und der Christian, sein 20 Jahre jüngerer Freund, der Christ, schafft es nicht und stirbt. Und der Lois erzählt, während ich in der Lawine war und um mein Leben kämpfte, ist vor meinen Augen der Sündenfilm meines Lebens abgelaufen. Als ich mich aus den Schneemassen befreien konnte und auf dem Lawinenkegel stand, umgab mich eine große Stille. Und auf einmal wusste ich, wenn ich mein Leben nicht auf der Stelle Jesus anvertraue, dann bin ich für immer verloren. Und da hat er sich jemanden gesucht. Christian ging ja leider nicht mehr. Der war bis dahin wichtig, aber dann leider nicht mehr da. Und dann bekannte er seine Sünden und bekam Vergebung zugesprochen, weil er darum gebeten hat. Und die letzten 2 Jahre seines Lebens, bis er dann mit 81 starb, erzählt seine Familie, dass das ein veränderter Mensch war. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, haben wir gesungen. Und in diesem Lied kommt ja auch in der letzten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Jesus fordert uns heraus, aus uns selbst, aus dem Gewohnten, aus dem, was uns immer schon geprägt hat und eben möglicherweise nicht gut war. Und er will uns Neues schenken, eine neue Lebensausrichtung. Dann geht es nicht mehr vor allem darum, wie ich beruflich weiterkomme und wie ich mein Zuhause am schönsten gestalte und was für ein Auto ich fahre und wie das möglichst lange heil bleibt. Das mag irgendwie alles vielleicht auch dazugehören, aber die Hauptfrage ist dann die, wie bekommt Gott völligen Zugriff auf mein Leben, auf mein Herz? Und damit verbunden, wenn man die Einladung von Jesus hört, ist dann die Frage, wie will Gott durch mich den Menschen mitteilen, dass er sie zu sich einlädt, dass er sie liebt? Das ist nämlich die zweite Herausforderung. Wenn du es angenommen hast, wenn du bei Jesus bist, dann sollen es doch auch alle anderen hören. Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf, hat der katholische Theologe Paul Michael Zulehner gesagt. Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Ein ehemaliger Bundesminister, der jetzt es nicht mehr ist, ist auch Heilsarmee-Offizier und war Sozialarbeiter, Frank Heinrich. Und er erzählte von einem Mann, der bei ihnen ins Freiburger Café Insel immer kam und immer stark nach Alkohol roch. Man konnte mit ihm zwar amüsant reden, aber kein inhaltsreiches Gespräch führen. Captain hieß der und der war einfach immer da. Der war einfach willkommen, weil bei Jesus jeder willkommen ist, nach ihrer Überzeugung. Eines Tages stand mit den beiden noch jemand am Tresen, nämlich ein gläubiger Student aus einer anderen Gemeinde. Und Frank Heinrich schreibt, was folgte, war für mich einer der schlimmsten Momente meiner Dienstzeit. Irgendwann schaute der fromme Student mich an und sagte kopfschüttelnd auf Englisch, wohl damit Captain ihn nicht verstand, in unsere Richtung, just leave it, it's not worth it. Also lass es sein, es lohnt sich nicht. Es ist es nicht wert. Und Frank Heinrich schreibt dazu, bis heute hoffe ich, dass er nicht gemeint hat, was ich damals verstand. Hatte er wirklich für meinen Freund die dritte Person gebraucht und von ihm in der S-Form gesprochen? Meinte er allen Ernstes, ich sollte nur die lieben, bei denen es sich lohnt? Es schmerzt mich, dass ich keine Gelegenheit mehr hatte, mit dem Studenten darüber zu sprechen. Doch ich finde es zutiefst bedauerlich, dass ich in all den Jahren viel zu oft die Bestätigung bekommen habe, dass Christen in einer solchen Haltung leben. Wenn ich keine wie auch immer geartete Erfolgschance bei jemandem sehe, dann lasse ich ihn fallen, dann hat er es sich verscherzt. Jesus lädt alle ein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir haben nicht zu entscheiden, wer kommen darf. Was uns in diesem Jahr beschäftigen kann, ich würde das gerne anregen, ist die Frage, wie drückt sich diese Offenheit von Jesus eigentlich bei uns und durch uns aus? Herzlich willkommen bei Jesus. Du bist bei Jesus willkommen. Durch seinen Tod schenkt er uns sein Leben. Der von den Toten Auferstandene will dich in Zeit und Ewigkeit bei sich haben. Diese Einladung muss doch jeder Mensch hören. Amen.